ich kann mich schon erinnern, anzukommen in der dritten Klasse und festzustellen, dass ich bestimmte Wörter nicht verstehe. Und das war sicher einer der Momente, die mir sehr klar vor Augen geführt haben, wie wichtig auch diese Sprache und Zugehörigkeitsgeschichte ist.
Judith Burkhardthofer ist als Volksschulkind mit ihrer Familie vom steirischen Kapfenstein in das 3,5 Autostunden entfernte oberösterreichische Altmünster gezogen. Ein kleiner Sprung für die Familie, ein großer Sprung für ihre Sprache.
Es gibt ein Wort in diesem lokalen Dialekt und das ist netter. Und es kommt immer wieder vor in Sätzen und es war mir nicht möglich herauszufinden, was das für eine Bedeutung sein könnte. Ich glaube, ich war irgendwo bei netto ganz kurz oder nicht. In jedem Fall, es hat nicht gepasst zu all den Kontexten, in denen man netter verwenden kann und es ist ein recht häufiges Wort.
Netter bedeutet nur im Dialekt der neuen Region. Über die Sprache war Judith als Zugezogene erkennbar. Über die Sprache erfuhr sie, dass sie auf der anderen Seite der Alpen angekommen war.
Ich bin die Kitzbern, ich bin eine Schülerin. Wenn man jetzt halt mit zwei Sprachen aufgewachsen ist, ja, ist es halt sehr schwer, also weil ich verwechsel das immer und mir fehlen entweder Wörter nicht auf oder ich tue mir halt schwer beim Erzählen oder Diskutieren oder so etwas.
Kitzbern ist 23 Jahre und besucht im zweiten Bildungsweg eine Abendschule in Wien, um die Matura zu machen. Was unterscheidet Judith, die von einem Dialekt in den anderen wechselte, von Kitzbern, die als Kind türkisch sprechender Eltern in Wien geboren ist? Auf den ersten Blick nichts. Die Europäische Menschenrechtskonvention schützt beide in der Verwendung ihrer Sprachen im privaten Bereich. Im öffentlichen Bereich schreibt beiden die Verfassung die Staatssprache Deutsch vor, und würden sie einer anerkannten Minderheit angehören, würde die Verfassung die Verwendung ihrer Muttersprache auch in der Schule garantieren. Burgenlandkroatisch, Romani, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch und seit 2005 auch die Gebärdensprache. Kitzbern gehört als Kind türkischsprachiger Eltern nicht zu einer anerkannten Minderheit. Sie musste ihre Sprache wechseln und das unterscheidet sie von den anderen Österreichern.
Meine Eltern haben gewollt, ich bin ja hier geboren, also dass ich da mit Deutsch aufwachse und die Sprache halt dann auch beherrschen kann und so. Und von klein an habe ich dann auch angefangen, zu Deutsch zu lernen, auch von meinem Bruder, weil er war schon in der Hauptschule, wie ich damals ganz klein war. Und er hat mir das auch so ein bisschen beigebracht. Und dann so in Kindergartenzeit habe ich dann noch mehr intensiver halt so gelernt und so, bis dann halt in die Volksschule.
Also die sogenannte türkische Minderheit ist keine autochthone Minderheit. Das heißt, das sind keine Menschen, die mit ihrer Sprache hier in dieser Gegend groß geworden sind,
sagt der Verfassungsjurist Heinz Meyer.
Autochthone Minderheiten heißt, dass die letzten 3-4 Generationen hier ansässig waren und in ihre Sprache gesprochen. Das sind Menschen, die ein höheres Maß an Schutzwürdigkeit von der Rechtsordnung zuerkannt bekommen, als jemand, der neu zugezogen ist, vielleicht vor ein paar Jahren oder vor ein paar Jahrzehnten, oder dessen Eltern neu zugezogen sind. Die müssen Deutsch lernen. Die haben kein Recht darauf, die eigene Sprache im Amtsverkehr zu verwenden. Und zwar im offiziellen Verkehr, ja, also im Amtsverkehr oder in der Schule und so weiter. Selbstverständlich soll er sie pflegen können und soll er mit anderen Türken Türkisch reden können, keine Frage.
Neuankömmlingen räumt die Verfassung also keine so weitgehenden Sprachenrechte ein wie autochthonen Minderheiten. Aber immerhin 25 Sprachen können in Österreich im sogenannten ergänzenden muttersprachlichen Unterricht gelernt und somit weiterentwickelt werden. Machen wir doch eine Reise dorthin, wo Bildungsgesetze entstehen, ins Parlament, zu den Bildungssprechern der 4 größten österreichischen Parteien.
Jede zusätzliche Sprache, die man erlernt, ist eine Ressource.
Den anderen annehmen, wie er ist, und ihm zeigen, dass er so, wie er ist, richtig ist.
Deutsch ist natürlich, das ist unsere Muttersprache, aber wenn man einander verstehen will, dann schafft man es mitunter auch, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Der Wille ist das Entscheidende.
Und Lernen passiert immer.
Über die Bedeutung der Sprachen sind sich alle einig. Was die Lager trennt, ist der Wunsch, sie gemeinsam mit unterschiedlichen Menschen zu lernen oder in gleichartigen, homogenen Gruppen.
Die Stärke der Sprache liegt auch darin, dass sie verbindet. Und wir wollen auch eine homogene Zivilisation bei uns haben. Wir wollen eine homogene Gesellschaft haben.
Walter Rosenkranz, FPÖ.
Wir wollen haben, dass Kinder, die in einer Klasse sind, sich nicht unterscheiden oder die Unterschiede möglichst gering gehalten werden. Und da glauben wir, dass sogenannte Aufbauklassen, Spezialklassen, die sich auch in derselben Schule logischerweise abspielen, wo man sagt, ihr seid jetzt die Sprachklasse, bei euch wird jetzt speziell auch Themenbereiche aus Lerngegenständen in eurer Heimatsprache beziehungsweise auf einem deutschen Sprachniveau gemacht, um euch anzunähern.
Wir haben immer noch eine Vorstellung von Schule, da sitzen 25 Nichtwissende in den Bänken.
Harald Walser, die Grünen.
Draußen steht der oder die Wissende und verkündet das wahre Gute und Schöne. Das wird aufgenommen und so funktioniert es natürlich nicht.
Wir wollen nicht, dass sich da Parallelgesellschaften entwickeln.
Elisabeth Grossmann, SPÖ.
Also da ist Sprache natürlich ganz, ganz wichtig. Ja. Wobei ich auch sage, wenn jemand gut Englisch kann, ist da auch schon einiges gewonnen, weil Englisch bei uns ja auch sehr weit verbreitet ist.
Und daher geht es ja wohl darum, auch zu sehen, dass es unterschiedliche Kulturen gibt.
Brigitte Jank, ÖVP.
Manchmal habe ich so den Eindruck, dass man irgendwie glauben, es gibt eine Kultur weltweit. Gott sei Dank gibt es das nicht. Es geht um die Wertigkeit des Einzelnen, seinem Background, aber es geht auch nicht zu sagen, ja, wenn er es in der eigenen Sprache kann, ist gut, aber die Sprache, in der er lebt, nicht so gut kann, wäre uns nicht wichtig. Nein, uns ist das ganz wichtig, dass der Spracherwerb hier für die deutsche Sprache gut und so früh wie möglich angegangen wird.
Immer wieder möchten Vertreter rechter politischer Parteien die Sprache in den Schulen auch in den Pausen kontrollieren, im Pausenhof. Zuletzt in einem Regierungsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ im Land Oberösterreich. In Hausordnungen soll das sozusagen sanft von den Beteiligten selbst beschlossen werden. Keine Chance, sagt der Verfassungsjurist und emeritierte Dekan der Juridischen Fakultät der Universität Wien, Heinz Mayer.
Die Verfassung garantiert das Recht auf Privatleben, auf persönliche Identität und auf Wahrung der persönlichen Integrität. Und wenn Sie jemanden verbieten, dass er seine Muttersprache verwendet, dann nehmen Sie ihm ja die Möglichkeit zu kommunizieren.
Sprachverbote können aber auch ein Signal an die Mehrheitsbevölkerung sein, dass Regelungen stattfinden, dass der Lauf ihrer Welt in beruhigend geordneten Bahnen verläuft. Das sagen Kritiker derartiger Verbote.
So sehr man natürlich dafür sein muss, dass die Menschen, die hier leben, auch Deutsch können und Deutsch lernen. Aber sie sollen auch ihre Muttersprache pflegen. Und ich glaube, man weiß ja heute, dass Menschen schneller etwas lernen, wenn man ihnen Anreize gibt, dass sie weniger gut lernen, wenn man sie zwingt, etwas zu lernen. Ist ja auch nicht administrierbar. Wie soll denn das gehen? Sollen Lehrer dann sich zwischen die Schüler mischen und schauen, wer nicht Deutsch spricht und den dann womöglich verfolgen oder Hausarbeiten oder Strafarbeiten geben? Das ist ein Unfug, grober Unfug.
Die Wiener Sprachwissenschaftlerin Verena Plutzer weiß von Untersuchungen, worüber am Pausenhof in fremden Sprachen auch gesprochen wird.
Die reden auch ganz viel über Sprache. In diesen Gesprächen miteinander finden ganz oft Hilfestellungen, Erklärungen statt, wo die miteinander über das sprechen, was sie auch im Unterricht erleben. Der eine sagt, was heißt denn das, wie geht denn das? Und der andere sagt, ah, das ist so und so und so. Sie helfen sich gegenseitig in den Sprachen.
Ich schaue jetzt kurz her, wie man das schreiben soll. Also da musst du anfangen, das ist unser Anfangspunkt. So schön, schräg hinauf und gerade hinunter. Ich sage noch einmal.
Besuch in der Volksschule Ortnergasse im 15. Wiener Gemeindebezirk.
Einen 15
verschiedene Muttersprachen sprechen die Kinder dieser Klasse.
Es ist Gülçin, unsere Lehrerin. Sie hat uns gerade das A in Lateinschrift gegeben.
Ich mache gerade Deutsch, das Latein A lernen wir und danach male ich meine Hausübung an.
A habe ich gelernt heute und gleich werde ich nach Hause gehen.
Für die Schulsprachen ist es, glaube ich, einfach so, dass Schule immer besser funktioniert, wenn sie es schafft, die Kinder als Personen in irgendeiner Form wahrzunehmen.
Sagt die Sprachwissenschaftlerin Judith Burkhardthofer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Vielsprachigkeit in der Gesellschaft über alle Lebensalter der Universität Oslo. Ihre eigenen Erfahrungen vom Wechsel aus dem steirischen Dialekt in den oberösterreichischen Dialekt in der Volksschule haben sie für die Macht, die in Sprachen steckt, sensibel gemacht.
selbst wenn alle Kinder in der Schule Deutsch sprechen, kommen sie als Personen mit ganz unterschiedlichen Sprachkenntnissen und mit unterschiedlichen sozialen Beziehungen in die Schule. Und Schule, die versucht, einen Teil davon zu verbieten, kann nicht so erfolgreich sein, wie es die Möglichkeit gäbe. Das ist so, als würde man Kindern verbieten, sie dürfen, während sie in der Schule sind, ihren Papa nicht gern mögen.
Das ist unser Lehrer, Herr Bauer.
Senor, das ist mein Liebling Franco. Das glaube ich, ich weiß es.
Und das ist unsere Lehrerin Sadeta.
Genau. Jetzt haben wir ein Klassenprojekt über alle Länder, die in unserer Klasse vertreten sind. Österreich war das erste, jetzt kommt Türkei, nach den Ferien Bosnien, dann eben Peru, Tschetschenien, Rumänien, Albanien, Bosnien, Serbien. Du hast vergessen, Philippinen, Dubai, habe ich schon? Ich glaube, das war sie. Da kommt es selber durcheinander. Aber wie gesagt, es fällt überhaupt nicht auf in der Klasse, dass so viel vertreten sind. Macht Spaß.
Unser Lehrer ist auch manchmal lustig.
Na, die meisten sind ja schon da geboren, bringen ihre Muttersprache mit, Gott sei Dank. Und ja, aus den Philippinen, der Bursche ist jetzt erst gekommen, fängt auch schon zum Deutschreden an. Die Clara ist frisch gekommen, fängt auch schon an. Aber die haben Unterstützung durch einen Sprachförderkurs. Jeden Tag mindestens eine Stunde und das fruchtet einfach. Dann tun sie sich auch im Unterricht leichter.
Das sind zwei Vögel.
Na, wer kann es besser? Nicht Vogel, sondern...
Vogels.
Nein, Vogels.
Vögel. Vögel.
So, Clara?
Das ist eine Maus.
Das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Aspekt von Schule, dass die Aufmerksamkeit auf Sprachen etwas ist, was als unterstützenswertes oder fördernswertes gesehen wird. Und dass sich mit Sprache zu beschäftigen etwas ist, was legitim ist. Und es ist für mich ein ganz großes Risiko, wenn es um diese Sprachverbote geht, dass über diese Tabuisierung so unglaublich viel Potenzial verloren geht und dass auch zukünftige Sprachwissenschaftlerinnen verloren gehen, weil das Interesse an Sprachen oder das Interesse an irgendwas sich so schlecht entwickeln kann, wenn etwas verboten ist.
Wenn Judith Burkhardthofer mit Schülerinnen und Schülern arbeitet, bekommen alle mit, wie Sprache auch verhandelt wird. Wer sagt was, wofür und wie lange dauert es, bis man das Wort auch findet? Beim mehrsprachigen Wandern etwa lernen die Kinder die Worte für Bach, Flohkrebs, Pinsel und Gatsch sowohl in Deutsch als auch in ihren Muttersprachen, damit Gespräche zu Hause möglich sind, mit den Eltern, den Großeltern über das, was man erlebt hat. Judith Burkhardthofer hat die Sprachwechsel und Änderungen in ihrer eigenen Jugend gut hinter sich gebracht, sagt sie.
Wobei ich natürlich auch das Wien-Erlebnis hatte, als ich mit 18 nach Wien gekommen bin und in die erste Trafik gegangen bin und gesagt habe, grüß Gott, wie ich das halt aus den 18 Jahren vorher gewohnt war und mich die Trafikantin sehr indigniert angeschaut hat und quasi erziehend gesagt hat, guten Tag. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, ich habe hier keine gemeinsame Sprache und ich muss von vorne anfangen.